Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufregerfolge von The Real World, dem ehrlichen Podcast.
Achtung, 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 vor allem an die Männer da draußen. Heute geht es nämlich um ein Thema, ja, das mit den Ungerechtigkeiten zwischen den Geschlechtern zu tun hat.
Genau, also ich sage Aufregerfolge nicht, weil man sich über die Folge aufregt, sondern weil ich glaube,
Ich glaube, manche werden sich schon auch über die Folge aufregen.
Also weil ich glaube, dass wir regen uns einfach sehr auf über das Thema und die Tatsachen, über die wir jetzt sprechen werden, nämlich darüber, dass wir als Frauen in einer Welt leben, die für Männer gemacht ist.
Genau.
Und das sind, ich kann es euch wirklich versprechen, das sind Sachen, die werden euch überraschen und ihr werdet am Ende dieser Folge die Welt mit anderen Augen sehen und euch werden Sachen auffallen, die ihr immer für selbstverständlich genommen habt und euch wird auffallen, dass das eigentlich nicht selbstverständlich sein kann und darf und dass wir uns schon so sehr an manches gewöhnt haben, an was wir uns aber eigentlich gar nicht gewöhnen dürften. So.
Und nach diesem fulminanten Start fangen wir doch direkt mal an mit der Faktenlage.
Ja. Also, wir leben in einer Welt, die von Männern für Männer gemacht ist. Was meinen wir damit? Ich bin auf dieses Thema aufmerksam geworden, weil ich ein Buch gelesen habe. Das heißt, Achtung, Papiergerasche, das ist von der Journalistin und Aktivistin Caroline Criado-Perez geschrieben und heißt Unsichtbare Frauen, wie eine von Männern gemachte Welt die Hälfte der Bevölkerung ignoriert. Und es geht darum, dass in allen möglichen Bereichen des Lebens, also sei es in der Stadtplanung, im Autobau, in der Medizin, sowieso, im Sport, in wirklich eigentlich so gut wie jedem
Technik.
Bereich, den man nennen kann, der Standardwert oder der Durchschnittswert oder die Durchschnittsperson, für die man das macht und an der man sich orientiert, ist der Mann. Und man geht, also die Welt ist sozusagen gemacht für einen Referenzmenschen, der männliche Eigenschaften hat, der im Schnitt 1,77 groß ist, 80 Kilo wiegt und 40 Jahre alt ist, einen männlichen Körperbau hat, keine Periode hat, keinen Zyklus hat, keine Hormonschwankungen. Und für diesen Menschen ist unsere Welt gestaltet.
Ja. Und ein kleines Zitat aus ihrem Buch, um das nochmal zu veranschaulichen, wie sie so schreibt. Und zwar habe ich da vorhin gelesen, also dass wir zum einen erstmal immer von der Annahme ausgehen, männlich bis zum Beweis des Gegenteils, also dass es so mit dem alle Probleme auf der Welt angegangen werden und alle Konzepte. Und dann schreibt Caroline, die Folge dieser zutiefst männlich dominierten Kultur ist, dass männliche Erfahrungen und Perspektiven als universell angesehen werden, während weibliche Erfahrungen, also die Erfahrungen der Hälfte der Weltbevölkerung, als, nun ja, Randerscheinung wahrgenommen werden.
Ja, oder Sonderfall oder was auch immer. Und ich glaube, am besten, wir haben das jetzt beide so, noch so ein bisschen theoretisch erklärt, aber was einfach irre ist, sind einfach die konkreten Beispiele. Und ich würde sagen, wir gehen die jetzt einfach mal durch und dann werdet ihr verstehen, was wir damit meinen.
Ja.
Gut, los geht's, Julia.
Mit welchem Thema fangen wir an? Ich glaube, mit dem Auto-Dummy.
Mit dem Crashtest.
Ja, mit dem Crashtest.
Das ist, glaube ich, so am eindrucksvollsten. Weil das war auch wirklich was ich einfach nicht wusste. Willst du es?
Nee, erzähl du mal.
Also, wenn Crashtests durchgeführt werden, dann werden die einfach, sozusagen, dann ist es der Standard, dass auf dem Fahrersitz ein Dummy sitzt mit einem männlichen Körperbau. Also Gewicht, Größe und Körperbau entspricht einem durchschnittlichen Mann. Und diesem durchschnittlichen Mann entsprechend wird das Auto in seinen Sicherheitsfeatures gebaut. Also die Härte der Sitzlehne, die Höhe des die voreingestellte Höhe vom Sitz,
der Sicherheitsgurt.
Genau, der Sicherheitsgurt, der Winkel von Lenkrad und Arm, wie dann der Airbag sich entfaltet. So, das ist alles tatsächlich auf diesen männlichen Dummy, diese männliche Dummy-Figur ausgerichtet. Und wenn Crashtests mit weiblichen Dummies durchgeführt werden, dann höchstens, dass die auf dem Beifahrersitz sitzen.
Ja.
Also es geht um Positionierung von Lenkrad, Airbag, Kopfstützen und Gurten. Es ist so ausgerechnet, dass ein Mensch von 78 Kilo Gewicht und Wirbelsäulenstruktur und Muskelverteilung eines Mannes, dieser Mensch ist möglichst gut geschützt.
Genau, und das heißt, wenn eben getestet wird, was passiert, wenn ein Autounfall geschieht, dann weiß man eben eigentlich nur, was mit einem Mann passiert, der diese körperlichen Merkmale hat. Und man weiß aber nicht, was mit einer 1,60 Meter großen, Frau 50 mit, Kilo schweren Frau passieren würde. Genau,
die
würde.
Brüste hat, die eine andere Gewichtsverteilung, andere Gewichtsschwerpunkte im Körper hat. Ja, was mit ihr passiert. Wie die hochfliegt, runterfliegt, was auch immer. Und man, also es ist dann auch so, dass man weiß, dass Frauen ein höheres Risiko haben, bei einem Unfall verletzt zu werden.
Genau, und das ist eigentlich so ein ganz gutes Beispiel für auch das ganze Buch, von dem wir eben gesprochen haben, weil das ist noch wichtig zu erwähnen, da geht es jetzt nicht um so gefühlte Ungerechtigkeiten und vielleicht auch irgendwelche strukturellen Probleme in der Gesellschaft, sondern es geht tatsächlich um Daten, wie die erhoben werden, wie die erfasst werden und wo sich eben zeigt im ganz alltäglichen Leben, dass da Unterschiede zwischen Männern und Frauen gemacht werden, beziehungsweise eben die Produkte nur für Männer entwickelt
genau,
werden.
Genau, dass da Unterschiede sind, die aber nicht bedacht werden, sondern der Default Male ist einfach die Referenzgröße für die Herstellung von Sachen, für das Bauen von Häusern, für die Forschung, für was auch immer. Und es ist auch wichtig, dass du das sagst, weil ich habe darüber natürlich einen Artikel geschrieben vor einer Weile und ich habe dann lauter Zuschriften bekommen von Männern, die gesagt haben, oh, endlich schreiben Sie es mal. Es gibt eben doch einen Unterschied zwischen Männern und Frauen und immer schreiben Sie doch sonst auf Alchemist, alle sollen gleich behandelt werden. Jetzt sehen Sie es ja mal, Sie sollen doch nicht gleich behandelt werden. Wo ich dann immer nur geantwortet habe, aber nein, darum geht es ja gar nicht. Es geht hier wirklich um unsere... Also es geht hier nicht darum, dass ich jetzt nicht mehr will, dass ich in der Konferenz genauso viel Sprechanteil habe wie ein Mann.
Ich möchte einfach nur überleben und nicht sterben, weil ich eine Frau bin.
Es geht einfach darum, dass ich bitte möchte, dass ein Medikament auch an einer weiblichen Ratte getestet wird und nicht nur an einer männlichen, weil ich gerne auch wissen möchte, wie das auf meinen Organismus wirkt.
Ja.
So, das wirklich als wichtige Zusatzbemerkung. Anderes Beispiel, Toiletten. Es gibt ja immer diese Witze, oh, bei den Frauen ist so eine lange Toilettenschlange, ne? Und warum ist denn diese Schlange so? In Installationsvorschriften ist formal festgehalten, dass Männer- und Frauentoiletten genau gleich groß sein müssen. Also dass die Quadratmeterverteilung 50-50 sein muss. Mhm. Jetzt kann man sagen, ja, da habt ihr es doch, es ist ja alles genau gleich. Tatsächlich wird überhaupt nicht bedacht, dass Frauen mehr Platz brauchen, weil sie sich ganz anders ausziehen müssen, um auf die Toilette zu gehen. Dass es auch statistisch immer noch so ist, dass Frauen häufiger älteren Menschen oder kleinen Kindern beim Toilettengang helfen und dementsprechend mehr Platz brauchen und auch mehr Zeit brauchen. Dass Frauen schwanger sind und deswegen häufiger auf die Toilette müssen, dass Frauen Blasenentzündungen haben. So, wegen all dieser Faktoren brauchen Frauen länger auf der Toilette und brauchen mehr Platz. Trotzdem ist die Verteilung 50-50. Urinale brauchen auch sozusagen räumlich auch viel weniger Platz, daher können viel mehr davon in so einen Toilettenbereich gebaut werden. Und daraus resultiert sozusagen, dass dort die Schlangen länger und dort die Schlangen so viel kürzer sind. Kam aber auch noch niemand drauf, sozusagen, sich das mal genauer anzugucken und das vielleicht anzupassen.
Weißt du, mir das übrigens extrem aufgefallen ist, dieses Toilettenproblem im Skiurlaub.
Ja.
Weil das natürlich da auch ein bisschen mit den ganzen Schichten, die du so anhast, ne? Und da war eben auch die ganze Zeit auf jeder Hütte das Problem, dass bei den Frauen alles voll war und bei den Männern leer.
Ja.
So, welches Problem haben wir noch rausgesucht, was uns beeindruckt hat? Beeindruckt und schockiert.
Es gibt noch lauter Kleinigkeiten, ne? Also der Automatismus von so Schiebetüren, die sich automatisch öffnen, ist auf Menschen festgelegt, die ab 1,75 groß sind. Deswegen kann es Frauen oft passieren, dass sie davor stehen und irgendwie winken müssen, dass für sie sich diese Tür öffnet. Die Regale in Supermärkten, die Standardhöhe von Kücheneinbauten muss für Frauen oft gesenkt werden. Also der Standard ist einfach wieder der Mensch, der um die 1,77 groß ist.
Wobei da auch große Menschen extrem benachteiligt werden.
Genau, es ist dieser Durchschnitt.
Ja.
Es ist, also man kann natürlich jetzt auch sagen, so auch ein sehr kleiner, dünner Mann wird von solchen Sachen benachteiligt. Wobei da natürlich wieder die medizinische Forschung auch rausfällt, da ist der kleine, dünne Mann auch inkludiert. Und der kleine, dünne Mann ist halt sozusagen ein Zufallsopfer.
Ja.
Und nicht ein strukturell einfach, es wird nicht strukturell einfach in Kauf genommen, dass der kleine dünne Mann immer benachteiligt wird, aber es wird strukturell in Kauf genommen, dass sozusagen der klassische weibliche Körper benachteiligt wird.
Ich sage das auch nur deswegen, weil ich bin ja zum Beispiel 1,80 Meter groß und deswegen sind mir viele Probleme, die da so aufgezählt wurden in dem Buch, einfach am eigenen Leib quasi noch nicht widerfahren, weil ich komme im Supermarkt meistens überall ran, ich bin so groß wie viele Männer. Und das ist so ein Beispiel, finde ich, dafür, wenn man was selbst nicht erlebt hat oder sich selbst noch nicht daran gestört hat, dass es einem dann nicht so auffällt. Also umso mehr muss man sich ja manchmal Probleme vergegenwärtigen, die andere Leute haben, wenn man sie halt selbst einfach nicht hat.
Aber was zum Beispiel vorhin, wir haben ja vorhin schon über das Thema gesprochen, dann habe ich dich gefragt, Julia spielt ja Klavier. Und dann hatte ich dich gefragt, ob du Probleme hast beim Klavierspielen. Und dann hast du und hab dir dann eben erzählt, dass sozusagen die durchschnittliche Handspanne, um eine Oktave, oder ich kenne mich da nicht so aus, zu spielen, wohl so ist, dass 87% der Frauen das gar nicht greifen können.
Und also weil die einzelnen Tasten so breit sind und dass die Zentimeterzahl dann an sich, also dass
Der Abstand zu groß ist. Genau, weil die Handspanne, eine durchschnittliche Handspanne von Männern und Frauen, das war da leider in Inches und so angegeben, deswegen kann ich das jetzt leider nicht so richtig wiedergeben, aber es ist einfach schon mal wieder so, dass 87% der Frauen eine kleinere Handspanne haben, als man bräuchte, um so eine Oktave auf dem Klavier spielen zu können.
Ja, und das fand ich total interessant, weil es gibt ja auch so Theorien, dass halt Männer bessere Pianisten seien, weil sie zum Beispiel Stücke von Franz Liszt oder so, wo man extreme Sprünge machen muss, besser spielen können.
Und ja, siehst du.
Aber da habe ich noch nie so konkret drüber nachgedacht, dass das auch natürlich damit zu tun hat, dass die Tasten einfach so angelegt sind, dass es eine Frauenhand gar nicht so unbedingt so gut greifen kann.
Ja, das ist eben wirklich so faszinierend, weil man sich einfach an schon so Sachen gewöhnt, dass man halt die Tasten da nicht so gut rankommt und gar nicht hinterfragt, auf wen wurde eigentlich so ein Klavier hindesignt.
Ja, stimmt. Das ist echt interessant. Mir sind dann auch in dem Zusammenhang so ein paar, also immer mehr Bereiche eigentlich aufgefallen, in denen ich so, seit du mir von dem Buch berichtet hast, ich habe es jetzt selber ehrlich gesagt nicht gelesen, aber viele Artikel und auch Auszüge daraus. Und wenn man da einmal drauf achtet, dann fallen einem eben, wie gesagt, immer mehr Bereiche auf, in denen einfach Frauen sozusagen von ihrer körperlichen Disposition her ein bisschen benachteiligt werden. Zum Beispiel an meinem Lieblingsort, dem Fitnessstudio. Mhm. Da hatte ich jetzt am Wochenende wieder das schöne Problem, dass ich wieder ein bisschen mehr mit Gewichttraining anfangen wollte. Und es ist so, wenn du zum Beispiel Kreuzheben machst mit einer Langhantel, dich quasi so in die Knie gehst, die Gewichte nach oben hebst, dann kannst du, wie soll ich das jetzt beschreiben, für alle Leute, die jetzt gar nicht wissen, was gemeint ist. Also wie halt beim Gewichtheben, was man so aus dem Fernsehen kennt, ja? Mhm. Und dann sind das ja immer so runde Scheiben mit den Gewichten dran.
Mhm.
Und die sind meistens bei den leichteren Gewichten ist der Radius kleiner, sodass die dann halt niedriger am Boden sind. Mhm. Und ich muss mich dann extrem weit runterbeugen, um diese Hantel überhaupt hochzuheben.
Mhm.
Und das ist natürlich bei Frauen oftmals ein Problem, dass du... Nicola guckt mich ganz verwirrt an, das bringt mich richtig aus dem Konzept. Also, ich muss mich weit runterbeugen oder ich muss mir eine Hilfskonstruktion irgendwie bauen, um diese Gewichte etwas erhöht aufzustellen, weil ich halt nicht so schwere Gewichte heben kann.
Ja.
Und so ist es halt bei ganz vielen Frauen. Also es hat jetzt nicht mit der Körpergröße zu tun, sondern einfach damit, wie viel Gewicht du heben kannst.
Ja.
Und ich habe dann halt mir echt krass den Rücken verhoben, weil ich war zu faul, um mir so eine Hilfskonstruktion zu bauen und habe das halt immer von unten vom Boden alles hochgehoben und hatte dann das ganze Wochenende extreme Rückenschmerzen und habe das dann auch so ein bisschen gegoogelt, ob ich irgendwas falsch gemacht habe. Aber nein, in ganz vielen Foren stand dann eben, dass es Frauen oftmals so geht, dass sie eben, dass in den Fitnessstudios dann eben nicht noch extra Gewichte, die dann etwas anders konstruiert oder aus einem anderen Material sind, die einen größeren Radius haben, aber trotzdem leicht sind,
gekauft werden. Aber okay, das gibt es also, ja? Weil ich jetzt gerade schon sagen wollte, aber müssen denn nicht leichte Gewichte...
Es gibt es aber in einem normalen Fitnessstudio, wo ich jetzt hingehe und wo halt auch wahrscheinlich Männer oder Frauen 50-50-Anteil ist, gibt es halt noch nicht. Und auch noch nicht mal im Frauenbereich, der da extra eingerichtet wurde, das auch ein Witz ist, aber da würde man ja eigentlich denken, das muss es für Frauen extra geben. Und ich habe mir halt, Rückenschmerzen. Das fand ich jetzt nicht so gut.
Ja.
So, jetzt habe ich es sehr kompliziert erklärt. Ich hoffe, ihr habt es verstanden, das Problem.
Ich habe es jetzt verstanden.
Okay.
Obwohl ich gar nicht into it bin. Ja, ich fand total krass, als ich den Artikel geschrieben habe, hat mir unser Online-Chefredakteur auch eine E-Mail geschrieben. So, krass, wusste ich ja gar nicht. Was ich schon wirklich auch sehr bezeichnend fand. Also ich habe mich sehr gefreut, dass er mir das geschrieben hat, weil ich mir so dachte, dass, wie du auch schon sagst, wenn man so jetzt ganz generell als Mann damit gar nicht befasst ist mit dem Thema oder mit solchen Situationen, es ist halt schon ganz wichtig, glaube ich, sich das erstmal bewusst zu machen. Schon alleine auch zum Beispiel so Türen, die man Türen zum Aufmachen sind halt sehr, sehr schwer. Es gibt ganz oft, werden Treppen konstruiert, so Glastreppen, da denkt halt auch keiner dran, dass es für Frauen in Röcken doof ist, wenn so in so fancy Gebäuden über irgendwelche, man so über so Brücken geht und man theoretisch unter den Rock gucken kann. Es ist so an so vielen Orten, wo einem das passiert. Und genau, und apropos, auch hier im Konferenz und so. Ich habe ja, als ich den Artikel geschrieben habe und den vorgestellt habe in der Konferenz, genau, da habe ich, glaube ich, als Beispiel gesagt, dass die Durchschnittstemperatur in Großraumbüros auch auf die Durchschnittskörpertemperatur von Männern ausgerichtet ist, dass es für die möglichst angenehm ist. Und deswegen ist es immer, deswegen ist es im Schnitt für Frauen tatsächlich 5 Grad zu kalt. Und dann meinte auch irgendein Mann, ja, nee, das ist ja nur, weil da Energie bei der Heizung gespart werden soll. Aber tatsächlich wird ja auch sozusagen, also auch im Sommer wird auf diese Temperatur gekühlt, sodass dieses Argument natürlich nicht stimmt. Aber ich schon wieder total interessant fand, dass das schon wieder die Reaktion ist, dass man es einfach gar nicht fassen kann. Aber es ist eben wirklich so und es hat keinen anderen Grund und es wird damit nicht Energie gespart. Jetzt guckt Julia ganz traurig.
Ja, noch ein Beispiel, was ich mir hier aufgeschrieben habe aus der Sportwelt. Ich glaube, beim Thema Sport ist es tatsächlich so, dass es einem so häufig auffällt, weil man da dann doch auch merkt einfach...
Weil es um was Körperliches
genau,
geht.
Genau. Und zwar ist Lindsay Vonn, diese Skifahrer-Rennfahrerin ehemalige, sehr erfolgreiche, ist immer Herrenski gefahren. Unter anderem eben auch deshalb, weil sie ja auch so groß ist und sie einfach auch mit den... also als große, kräftigere Frau auch mit den Männerski zurechtgekommen ist und deswegen natürlich auch einen kleinen körperlichen Vorteil gegenüber den anderen Frauen hatte. Aber tatsächlich ist es mir jetzt auch aufgefallen im Hobbybereich, dass es kaum Ski gibt, die quasi eine richtig gute Technik haben, aber trotzdem so ein nicht weibliches Design, aber halt ein bisschen schicker Design sind, sondern wenn die halt gut aussehen, dann ist das halt immer nur so eine quasi so eine Spaß-Rumrutsch-Gurke, die du dir kaufen kannst. Und wo man
Julia
halt
braucht natürlich die Profi-Ski.
Ich brauche natürlich einen Profi-Ski. Nein, aber das ist wirklich, das hat sich jetzt erst in den vergangenen 2-3 Jahren geändert, dass die ganzen Skifirmen auf den Trichter gekommen sind, okay, die Frauen wollen, wenn sie sich einen Ski kaufen, der soll vielleicht gut aussehen und jetzt nicht so peinlich racermäßig. Also das kann ich schon verstehen, wenn man das nicht möchte. Es geht mir genauso. Aber man möchte halt trotzdem die Technik haben. Und das musst du dir mal vorstellen, dass es jetzt erst... ich habe mir selber halt welche gekauft und dann alle Tests durchgelesen. Und es gibt halt jetzt erst in diesem Jahr einen Ski von Rossignol, der quasi auch im Vergleich mit Männerski gut abschneidet und auf Platz 1 von allen Ski liegt. Und das ist halt auch sowas, dass man dann immer denkt, wenn das Frauenprodukte sein sollen, dann müssen die halt gut aussehen und vielleicht noch irgendwie rosa sein oder halt kleiner gemacht werden oder einer kleineren Ausführung oder einer leichteren Ausführung hergestellt werden. Aber man denkt irgendwie nicht und die Firmen glauben nicht daran, dass die Produkte dann quasi die gleiche Technik oder Ausstattung mitbringen sollen.
Ja, wo ich es nicht gemerkt habe, aber was mir jetzt auch jetzt wieder bewusst wurde, wenn man Spanisch lernt, ne?
Ja.
Dann ist doch...
Hast du einen Spanischkurs gemacht?
Ja. Also nicht jetzt kürzlich an der Uni halt.
Ach so.
Nur so...
Also
so
vor ein paar Jahren.
Vor ein paar Jahren. Und dann ist ja, wenn es eine Gruppe von Frauen ist, dann sagt man las, was auch immer.
Ja.
Sag mal irgendwas, Professoras.
Kann man Senioras? Sagen?
Professor. So, und sobald aber ein Mann dabei ist, sagst du los.
Ja, stimmt.
Und es reicht ein einziger
Mann. Ich kann ja auch Spanisch, deswegen.
Es reicht ein einziger Mann um die Gruppe und dann sagst du einfach los und dann können das 200 Frauen sein und ein Mann und der bestimmt sozusagen den Artikel.
Ja.
Warum?
Ja, gut. Also.
Und dann überleg dir auch mal, was du dann für ein Bild im Kopf hast, wenn du sagst los Professoras.
Also, Professores. Sehr interessant, das meine ich jetzt ernst, mal zu wissen, wie in spanischsprachigen Ländern das Thema Gendersprache diskutiert wird. Weil, wie du schon sagst, das ist, ist ja im Spanischen noch mal dramatischer als bei uns.
Ja. Und dann lernt man das so in diesem Kurs und so, ja, ah ja, okay, sobald ein Mann dabei ist, dann ich los. Okay, aber so.
Ja, das stimmt.
Ja. Bist du schon bereit für unseren Medizinteil?
Ja, aber da habe ich mir nicht so viel aufgeschrieben, weil ich mir dachte, dass du das wahrscheinlich ziemlich gut covern wirst, diesen Bereich. Ja, genau. Also worum geht es überhaupt? Auch im Bereich der Medikamentherstellung und auch im Bereich der Diagnosen, der medizinischen Diagnosen, ist es tatsächlich so, dass eher davon ausgegangen wird, was ein Mann verträgt, beziehungsweise in vielen Studien halt nur Männer untersucht werden.
Ja, der Standard, an dem man sich orientiert, ist der männliche Körper. Schon alleine im Medizinstudium, ne? Und da habe ich mich auch wieder daran erinnert, so mein Großvater, mein Onkel, die sind ja Ärzte, und wenn da früher diese Bücher lagen, und dann ist da immer so ein Querschnitt vom Körper drin, ne? Und dann ist es immer ein männlicher Körper. Ja. So, die lernen, wo die Organe sind und wie das alles aussieht und funktioniert, lernen die an einem männlichen Körper. Und der weibliche Körper ist dann sozusagen so eine Art Sonderfall. Ja. Der ist dann im Gynäkologie-Kapitel abgebildet. Aber warum? Warum bildet man nicht beide Körper ab? Weil beides sind einfach, es ist einfach beides Teil der Bevölkerung, 50-50. Und dann muss ich doch als Arzt von beiden lernen, was wo liegt und wie das aussieht. Und es ist halt ein bisschen anders bei Frauen und das Immunsystem funktioniert auch anders bei Frauen, auch durch die hormonelle Gestaltung sozusagen. Und das ist einfach schon so etabliert, das ist auch bis heute so, einfach so, dass auch die Tafeln, die hängen an den Unis und so weiter, es ist immer der männliche Körper und wie gesagt, für die Gynäkologiestunde wird dann sozusagen der weibliche Körper behandelt und dann geht es halt ja um die Geschlechtsorgane und so weiter, aber auch einfach, das hat ja auch auf andere Bereiche einfach eine Auswirkung, also auch auf alle anderen Fachgebiete, wie der Körper gebaut ist und wie dein Stoffwechsel funktioniert und so, aber sozusagen ist es, die Frau wird als Sonderfall behandelt. Gleichzeitig könnten wir uns vorstellen, andersrum, dass einfach immer das Standardbild im Buch der Frauenkörper ist und dann im weißt du?
Ja.
Und der Männerkörper nur sozusagen ein extra Kapitel. Nein.
Mhm.
Aber das ist doch alles mega seltsam eigentlich.
Ja, ich habe jetzt auch gelesen in meiner Vorbereitung, dass halt Gendermedizin, in der Schweiz ist es wohl schon auf dem Stundenplan im Medizinstudium. In Deutschland wird mal wieder noch darüber diskutiert. Wie immer über jedes Thema in Deutschland wird erst jahrelang, jahrtausendelang diskutiert, bis irgendwas passiert. Aber dass man langsam da eben schon auf den Trichter kommt, dass es auch allein für die praktische Arbeit und natürlich auch für die Forschung schon entscheidend ist, dass man eben nicht immer vom männlichen Körper ausgeht.
Und theoretisch müssten zum Beispiel auch, also wenn wir ein Medikament kaufen und einen Beipackzettel lesen, dann können wir davon ausgehen, dass eigentlich die Angaben für Männer sind.
Ja.
Und auch, aber die Pharmafirmen sagen, ja, ist so, aber es wäre jetzt mega kompliziert, ja, wenn wir das...
Und das muss ich mal sagen, finde ich komplett absurd, ehrlich gesagt, weil die Beipackzettel
sind so
lang und so kompliziert geschrieben. Also da würde es jetzt nichts machen, noch zu schreiben, wenn sie eine Frau sind und weniger als 60 Kilo wiegen, dann sollten sie vielleicht nur eine halbe Tablette davon essen.
Also es ist einfach, was wirklich das extremste Beispiel ist, was ich, so Sachen, die man sich ja denken kann, gibt es natürlich. Ne? Zu Erektionsstörungen gibt es fünfmal so viele Untersuchungen wie zu PMS. Generell gibt es seltener weibliche Probanden in Studien, weil das den Forscherteams alles zu kompliziert ist, dann rauszurechnen, was könnte auch am Zyklus liegen, was an hormonellen Schwankungen, so, das ist einfach einfacher mit einem Mann, so. Dann ist dieses Thema Herzinfarkt, das ist natürlich so, ist auch in dem Buch, was jetzt übrigens aktuell auf Deutsch erscheint, deswegen machen wir auch die Folge gerade. Herzinfarkt ist halt so ein komplett eigenes Ding, da sind die Symptome anders, das erkennen ganz viele Ärzte einfach viel zu spät. Dazu weiß man überhaupt nicht, wie man die Medikamente dosieren soll. Frauen haben eine viel, also das ist, Herzinfarkt ist wirklich so ein ganz eigener, riesiger Bereich, der mich auch total beunruhigt und wo es auch nicht so richtig, also da gibt es langsam eine Sensibilisierung, das ist auch wichtig, aber da ist einfach noch so richtig viel zu tun. Aber was ich einfach so das frappierendste Beispiel aus der Geschichte finde, ist eben Contergan.
Mhm.
Das war ja so in den 50er, 60er Jahren.
Gibt es auch einen Film mit Katharina Wackermann?
Genau, habt ihr bestimmt auch alle auf dem Schirm, so dieses, dass da plötzlich so viele Kinder mit Fehlbildungen geboren wurden und man dann zum Glück auch relativ bald festgestellt hat, okay, das liegt daran, die Mütter haben alle nicht so gut geschlafen und dann hat man denen halt Contergan gegeben. Tatsächlich hat es sogar, meine Oma hat es genommen, als sie mit meiner Mutter schwanger war, aber halt in dem Fall, also zum Glück in einem anderen, und mein Opa ist ja auch Arzt und das haben unter den Ärzten, die haben das echt wie so an ihre Frauen, so damit die nicht weiter nerven, so mit ich kann nicht schlafen, haben die das echt wie so Smarties an all ihre Frauen verteilt, ob jetzt schwanger oder nicht, weil es hieß eben damals, ja, das ist erforscht und es ist ein leichtes Schlafmittel und da kann nichts passieren. Tatsache ist, es wurde an Ratten erforscht, aber nur an männlichen Ratten, also es kam so keiner drauf, das an weiblichen Ratten zu erforschen, an weiblichen Ratten, die im Idealfall eben auch schwanger sind, es ist so profan, es kam einfach keiner auf die Idee, sich mal zu fragen, was passiert eigentlich, wenn wir das einem weiblichen, schwangeren Säugetier geben? Hat das Auswirkungen auf das Kind, auf das Rattenbaby, was auch immer. Und dann wurde es halt einfach an so Ratten ausprobiert, ist nichts passiert und dann wurde es freigegeben für alle Menschen. Und dann ist eben das passiert. Und das wurde auch im Nachhinein gar nicht so richtig, also das haben die dann schon so erkannt, dass halt diese Tierversuche sozusagen nicht ausreichend waren, aber es wurde dann nicht wirklich auch daraus Konsequenzen gezogen, weißt du? Und das finde ich, und auch ehrlich gesagt muss ich sagen, ich habe mich auch, der Film, wie du sagst, kam und man hat ja auch immer zu den Jahrestagen und so liest man ja auch immer über dieses Contagan-Thema und da ich, wie gesagt, auch durch meine Mutter das so krass fand, habe ich mich da immer schon für interessiert. Aber das wusste ich auch tatsächlich überhaupt nicht, dass es sozusagen, dass da
das schon im Teststadium,
dass die da einfach schon, und das ist aber auch so dieses einfach nicht dran denken, weißt du, so. Es war jetzt, keiner hat einen Fehler gemacht und es weggeschmissen, die Ergebnisse von den weiblichen Ratten, so.
Ja.
Sondern es hat einfach keiner dran gedacht. Und das fand ich irgendwie so Wahnsinn.
Ja, ja, das ist jetzt gerade aktuell, gibt es ja auch so einen kleinen Medizinskandal um dieses Cytotec. Das ist so ein Medikament, was eigentlich nicht für die Geburtsmedizin zugelassen ist oder explizit, aber das halt so off the label nennt man das, trotzdem verteilt wurde an Frauen, um Wehen einzuleiten bei der Geburt, weil das eben ein sehr billiges Medikament ist und
löst auch Kontraktionen genau, in der Gebärmutter aus.
Genau. Und das fand ich schon ganz schön schockierend, dass sowas im Jahr 2020, also Contagan war ja
60,
ja,
50, ja.
Genau. Dass, obwohl es bekannt ist, dass es nicht zugelassen ist für die Geburtsmedizin, dass das trotzdem, weil es eben so günstig ist und im einen oder anderen Fall funktioniert hat, einfach so verwendet wird und den Frauen verabreicht wird. Und es sind jetzt eben verschiedene Fälle bekannt geworden, wo dann auch Babys bei der Geburt eben nicht genug Sauerstoff bekommen haben und sozusagen durch dieses von dem Medikament ausgelösten Wehen...
Wehensturm.
Genau.
Genau, Plazentarisse gab es.
Verschiedenste medizinische Probleme bei der Geburt aufgetaucht sind. Und jetzt ist natürlich auch der Vergleich nochmal mit dieser Contagan-Geschichte aufgekommen. Und das hat mich, muss ich schon sagen, auch jetzt ganz schön schockiert, dass sowas immer noch möglich ist. Dass du bei einer Geburt einfach ein Medikament kriegen kannst, was
eigentlich auch nicht untersucht wurde.
Nee, groß, weil wenn man eben nicht an Schwangeren Medikamente testet, dann ist es halt auch klar, dass man gar nicht weiß... Also du kannst ja gar nicht wissen, was das dann mit einer gebärenden Frau macht, dieses Medikament. Und da ist ja auch so ein bisschen dieser Hintergedanke, naja, es wird schon nichts passieren und wir machen das jetzt einfach mal so. Ja?
Ja, es ist ja übrigens auch so, dass selbst Tierversuche werden 5-mal häufiger an männlichen Tieren durchgeführt als an weiblichen.
Ja.
Also eigentlich auch, und da gibt es eigentlich auch gar keinen Grund, aber... ist auch tatsächlich einfach so. Selbst wenn es um Krankheitsbilder gibt, die häufiger bei Frauen vorkommen, dann nimmt man männliche, also Tierversuche ist ja eher ein anderes Thema, aber dann nimmt man trotzdem männliche Versuchstiere.
Ja.
Also es wird einem wirklich so ein bisschen, ich bin ja neige zu den ganzen Krankheitsängsten und wenn man dieses Buch und auch dieses Kapitel zum Thema Krankheiten und Forschung, also es sind auch mehrere, wenn man sich das durchliest, wird einem wirklich so ein bisschen Angst und Bange. Tatsächlich andersrum gibt es auch ganz viele vertane Chancen. Also es gibt dann auch manchmal so Zufallsbefunde, wo man sieht, okay, bei Frauen können Viren ganz leicht bekämpft werden, wenn man da irgendwas auf das, wenn man denen was Östrogenhaltiges gibt, weil das irgendwie will ich jetzt auch nicht mich aus dem Fenster lehnen, das mal genauer erklären. Und das sind halt nur so Zufallsergebnisse, weil das halt auch keiner mal explizit sozusagen erforscht. Wie kann man das eigentlich nutzen, diesen Hormonspiegel und so weiter, für vielleicht die Behandlung von manchen Krankheiten? Also es ist vielleicht auch Frauen schon ganz viel einfach durch die Lappen gegangen, was vielleicht, wo das vielleicht gut wirken könnte, weil sie darauf besser ansprechen als Männer.
Aber ich meine, ganz ehrlich, eigentlich ist das doch auch ein total interessantes Forschungsfeld. Ich verstehe das nicht, dass man...
Ich glaube, das ist einfach so historisch begründet, weil es halt einfach... Das wird sich jetzt, denke ich, jetzt auch mal ändern,
ja,
mit immer mehr Frauen in der Forschung. Aber ich glaube einfach, Forscherteams so jahrzehntelang halt hauptsächlich männlich waren,
ja,
wird es so wie bei diesen Contagan, kam einfach keiner drauf.
Ja. Aber man kennt das ja auch so ein bisschen aus der eigenen Erfahrung, wenn man zum Arzt geht. Also wieder einmal an dieser Stelle der Verweis auf unsere Blasenentzündungsfolge. Also da ist es ja auch, muss man einfach so sagen, oftmals so, dass die männlichen und weiblichen Krankheitserfahrungen bei so, ich sag mal, so Alltagskrankheiten sich einfach so krass unterscheiden, dass da selbst ein Arzt manchmal nicht drauf kommt, was könnte meiner Patientin jetzt helfen oder wie schlimm ist das Problem vielleicht tatsächlich. Also auch dieses, nicht nur quasi auf Medikamente bezogen und auf die tatsächliche Heilung, sondern auch auf das gefühlte Krankheitsempfinden bezogen.
Ja,
Oh Mann,
ich habe noch was Lustig, was Leichtes. Ja. Vielleicht nicht lustig, aber zum Beispiel auch in Computerspielen. Assassin's Creed, heißt das so, dieses Spiel?
Ja, ich kann, ja.
Sprich mir das heißt aus, so. Ich weiß es nicht genau. Die sagen, sie machen keine weiblichen Avatare. Weil einfach, sind sie nicht gut. Und auch wenn du jetzt als Frau dieses Spiel spielst, musst du halt so ein männliches Männchen da dir machen.
Ja. Das ist ja auch eine sehr männlich dominierte Szene, die Gamer-Szene, die E-Sports-Szene.
Und wir haben jetzt noch einen Versuch, einen kleinen Test mit Siri.
Ach so, ja, warte mal, wo ist mein Handy?
Das ist nämlich auch ganz interessant. Siri war früher, also es ist jetzt hoffentlich anders, das werden wir jetzt testen, früher war Siri so programmiert, dass sie auf Was denkst du über Gleichberechtigung gesagt hat, I just don't get this whole gender thing. Ich weiß nicht, hat der Guardian berichtet. Ich weiß nicht genau, was sie dann auf Deutsch gesagt hat. Also ja. Hat sie jetzt was gesagt, wie die ganze Gender-Scheiße ist mir egal. Und sie hat auch auf Bist du eine Schlampe? Hat sie ursprünglich gesagt, ich würde rot werden, wenn ich könnte.
Mhm.
Weil da natürlich auch, also ich weiß es nicht, aber ich würde jetzt mal davon ausgehen, es haben dann wahrscheinlich Männer programmiert, diese Antworten. Und genau, jetzt wurde das geändert. Und wir können jetzt mal testen, was Siri jetzt antwortet.
Und welche Frage soll ich jetzt zuerst stellen?
Mit der Schlampe.
Hey Siri. Jetzt geht's noch. Bist du eine Schlampe? Jetzt sagt sie gar nichts mehr. Jetzt schreibt sie nur noch, das ist aber nicht nett.
Ja, sie antwortet nicht laut.
Na, sie antwortet nicht laut auf diese Frage. Okay,
auf die andere vielleicht.
Hey Siri.
Was denkst du über Gleichberechtigung?
Ich bin mir nicht sicher, ob ich das verstanden habe. Okay. Was denkst du über Gleichberechtigung? Hey Siri.
Schieß los.
Was denkst du über Gleichberechtigung?
Ich finde, dass alle Stimmen gleichberechtigt und gleichermaßen respektvoll zu behandeln sind.
Okay, danke.
Ja, das wurde umprogrammiert.
Ja, also wollen wir das doch mal zum kleinen Zeichen nehmen, dass sich doch vielleicht das ein oder andere ändert und Frauen doch irgendwie mehr auf dem Radar auftauchen.
Also schon alleine, dass es jetzt so ein Buch gibt, dass wir darüber sprechen, das auch, also da ändern sich natürlich Sachen.
Ja, ich frage mich nur ehrlich gesagt, ob auch Männer mal dieses Buch lesen, weißt du?
Ja, das ist natürlich wieder dieses Blasending, ne?
Ja.
Also jetzt nicht Blasen von Blasenentzündung, aber ja. Dass sich halt wieder nur Leute damit befassen, die sich eh schon damit befassen. Aber mir haben tatsächlich auch mehrere Männer E-Mails geschrieben. Also einer, okay, der war tatsächlich auch ein Forscher, der so meinte, ja, das mit den Crash-Test-Dummies interessiert ihn so, darüber hält er auch Vorträge, ob ich ihm da noch mehr Links und so schicken kann. Also das fand ich so ganz, hat mich irgendwie gefreut, dass zumindest ein anderer hat auch noch eine Nachfrage gestellt und dem habe ich auch irgendwie noch was rausgesucht. Das war so ganz ermutigend irgendwie.
Ja. Es gibt ja auch vernünftige Männer da draußen.
Das ist ja auch tatsächlich alles ja kein böser, das ist jetzt ja nicht sozusagen aktiv böse gemacht, sondern das sind halt einfach so Nachlässigkeiten und wir wurden nicht mitgedacht.
Ja, das ist schon auch kein schönes Gefühl.
Mhm.
Das war die Folge zur Männerwelt, in der wir Frauen uns zurechtfinden müssen. Nikolas Artikel verlinken wir euch auf jeden Fall nochmal, dann könnt ihr euch den nochmal durchlesen mit allen Beispielen oder natürlich auch das Buch kaufen, wenn es euch interessiert, von, sollen wir nochmal ihren Namen sagen, Caroline Criado Perez. Und ansonsten,
ihr werdet jetzt mit anderen Augen durch diese Welt gehen. Viel Spaß dabei.
Ja, toll. Denen wird es jetzt allen so gehen wie mir, dass einem plötzlich überall so Sachen auffallen, die ungerecht sind und blöd sind.
Also,
okay, also viel Spaß im Fitnessstudio. Ciao.